Herzlich willkommen. Mein Name ist Christina Blumrath und ich begrüße im Studio Dr. Manfred Lütz. Herr Dr. Lütz, willkommen. Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie sind Theologe und Sie sind Bestsellerautor von zwei Büchern, die sehr, sehr interessant sind, sehr humorvoll geschrieben und unsere Gesellschaft und die Kirche so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Das eine ist Lebenslust und das andere Der blockierte Riese. Was eigentlich überwiegt bei Ihnen, Herr Dr. Lütz? Sind Sie eher der Arzt oder der Theologe?
Ich bin beruflich Arzt. Ich bin Chefarzt eines großen psychiatrischen Krankenhauses in Köln, des Alexianer Krankenhauses. Und wir sind zuständig für alle Menschen mit psychischen Störungen oder Erkrankungen im Kölner Süden. Und ich habe auch katholische Theologie studiert aus wissenschaftlichen Gründen. Habe das auch abgeschlossen und fand das immer sehr interessant. Habe auch ein bisschen Philosophie studiert, weil mich das einfach auch vom Fach her sehr interessiert hat.
Warum haben Sie Theologie studiert? Haben Sie das studiert, nachdem Sie mit Psychiatrie angefangen haben?
Also ich habe ein Medizinstudium angefangen und das Medizinstudium fand ich nachher so langweilig, weil man da immer nur Laborwerte auswendig lernen musste, dass ich dann einfach, um der Gehirnschrumpfung sozusagen vorzubeugen, noch Theologie studiert habe. Ich habe damals in Bonn studiert, da war Theologie ein sehr interessantes Fach, es gab bedeutende Professoren. Man konnte also sehr viel lernen, Philosophie war auch sehr interessant. Und ich habe das so aus Interesse studiert und es hat auch den Vorteil, dass beim Medizinstudium ich dann immer mal morgens wegbleiben konnte, weil man immer davon ausging, dass ich beim Theologiestudium war und beim Theologiestudium morgens nicht so früh anfangen musste, weil man davon ausging, dass ich beim Medizinstudium war oder dass ich dann auch länger ausschlafen konnte.
Wie kann man den Leuten denn das Christentum schmackhaft machen?
Also zunächst mal, indem man einige Klischees zerstört. Ich finde, in Deutschland zumindest ist das Klischee, dass das Christentum, insbesondere die katholische Kirche, eine Institution zur Verhinderung sexueller Freude ist oder irgend so etwas. Also ganz unsinnlich und Christen sind immer dafür zu verzichten, die essen nur Knäckebrot oder irgend sowas, was völlig Unsinn ist. Also die gesamte, gerade katholische Tradition ist immer sehr sinnfroh gewesen. Der Calvinismus, also die Häresien, die Irrlehren, die waren häufig sehr sexualfeindlich, sehr leibfeindlich. Die Leute, die wir am frühesten aus der Kirche rausgeworfen haben, das waren die Leibfeinde, die Manichäer, die Enkratiten, Montanisten in den ersten Jahrhunderten, wo wir noch verfolgt wurden. Haben wir noch Leute rausgeschmissen, das war schwierig. Und wenn man mal so eine Barockkirche zum Beispiel sieht in Süddeutschland, Sinnenlust, wo man nur hinblickt, auch viel Nacktheit, nicht? Und das ist ja kein Badezimmer, da wird Messe gefeiert. Also Sinnlichkeit ist durchaus etwas Christliches, insbesondere katholisches gewesen.
Wobei sich das ja im 19. Jahrhundert schon so ein bisschen verändert hat.
Im 19. Jahrhundert hat sich das ein bisschen verändert. Das hat aber damit zu tun, dass die katholische Kirche in Europa in einigen Ländern in die Defensive geraten ist. Also was im 19. Jahrhundert galt als schick, Protestant zu sein. Schick war, bürgerlich zu sein, spießig zu sein. Schick war, sich zu verhüllen bis an die Knöchel und so weiter und so weiter. Das war alles sehr bürgerlich, sehr protestantisch, hatte mit der katholischen Tradition eigentlich überhaupt nichts zu tun. Die Katholiken waren nur im Kulturkampf zum Beispiel in Deutschland sehr in Bedrängnis und haben versucht, ein bisschen mit der Zeit zu gehen. Und es war schick, verklemmt zu sein. Und da war man halt auch ein bisschen verklemmt. Das ist aber nicht die alte Tradition. Natürlich ist die katholische Tradition, hat nichts zu tun mit der Permissivität, die es heute gibt, also mit Pornografie und so weiter. Das ist in der Regel eine Erfindung einer bürgerlichen Gesellschaft gewesen, die Sexualität völlig verdrängte, so in den Schatten stellte. Und dann hat sie dann im Schatten auch ihre Wucherungen gezeigt. Die katholische Tradition ist eigentlich sehr sexualfreundlich im Grunde. Die Irrlehrer, also die Leute, die Irrlehren anhingen in den ersten Jahrhunderten und zum Beispiel der Irrlehre, dass die Ehe eine Sünde sei, die durften erst dann wieder so richtig in die Kirche aufgenommen werden, wenn sie nachweisen konnten, dass sie auch verheiratet waren. Weil man war da misstrauisch, wenn die immer nur erklärten, das wäre doch gar nicht so schlimm. Das reichte nicht. Man musste auch wirklich zeigen, dass man Sexualität für etwas vom lieben Gott geschaffenes Gutes hielt und dass eines von sieben Sakramenten immerhin, das Ehesakrament, als einen wesentlichen Bestandteil, sonst kommt es ja gar nicht richtig zustande, die Ausübung von Sexualität hat. Das war für die bürgerliche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts eher abschreckend und immer wieder vor allem für Irrlehrer abschreckend.
Man trennte damals ja auch Liebe von Sexualität.
Man trennte Liebe von Sexualität, beziehungsweise man...
Es gab
damals so ökonomische Gründe auch zu heiraten. Das hatte ja andere Gründe wie heute. Also die heute so klagen über die Instabilität der Ehen. muss man ja auch ein bisschen Hintergrundwissen haben und nicht einfach nur klagen, klagen, klagen. Also die bis ins 18., bis ins 19. Jahrhundert hinein war die Entscheidung, sich zu verheiraten, eine vor allem ökonomische Entscheidung. Das hatte mit Liebe gar nichts zu tun, man musste versorgt werden und das waren manchmal auch richtige Geschäfte, nicht? Die Mitgift musste da sein. Es gab Zeiten, da waren nur 30% der Menschen verheiratet. Das wissen die Leute heute gar nicht mehr. Lehrer waren üblicherweise nicht verheiratet, Offiziere waren nicht verheiratet, Priester waren eben auch nicht verheiratet. Aber das war nichts Besonderes in einer solchen Gesellschaft. Und dann gab es erst im 19. Jahrhundert diese Romantik und man verliebte sie und so weiter. Es gab natürlich früher auch Abella und Eloise und es gab immer schon mal so romantische Liebe. Aber das war nicht sozusagen der Regelfall. Denn ab dem 19. Jahrhundert beginnt dann sozusagen Hollywood in gewisser Weise. Also Hollywood gab es da, glaube ich, noch gar nicht. Aber die Mentalität, also man verliebt sich und heiratet.
Gefühl spielt eine Rolle.
Wie bitte?
Gefühl spielt eine Rolle.
Gefühl spielt eine Rolle und Gefühl soll dann die Ehe tragen. Und das funktioniert aber meistens nicht, weil Gefühle immer ziemlich schwankend sind.
Obwohl das ja im Gemeinen heutzutage so ist, dass die Leute, wenn sie gefragt werden, warum sie heiraten, nicht aus Gründen der Fortpflanzung, Familiengründung oder so etwas heiraten, sondern gemeinen angeben, man heiratet aus Liebe. Kann das nicht funktionieren?
Das kann schon funktionieren und bei mir funktioniert es. Ich denke, dass wenn man da so einen Kult draus macht, also wenn Liebe so ein utopischer Begriff wird, wenn Liebe nicht auch mal ertragen kann, dass es zwischenzeitlich trockenere Zeiten gibt in einer Ehe, dann wird es problematisch. Also diese Hollywoodisierung der Ehe, also dass man dauernd sozusagen in Hochspannung steht und wie die Hollywood-Schauspielerinnen permanent intensivst verliebt ist, höchst attraktiv und dauernd in emotionale Diskussionen verstrickt, vor allem dauernd miteinander redet. In der durchschnittlichen Ehe wird etwa 7 Minuten pro Tag geredet und das wird immer als Katastrophe geschildert. Eine Ehe, die wirklich, wo man sich gut versteht, da braucht man gar nicht so viel verbal immer miteinander auszutauschen. Also ich glaube, die utopischen Bilder von der Ehe, die heute produziert werden, führen dazu, dass viele Ehen scheitern. Also man heiratet heute so wenig, nicht weil man die Ehe nicht schätzt, hat man mal gesagt, sondern weil man sie völlig überschätzt. Also nicht mehr der liebe Gott ist für das Heil zuständig, die Kirche, nicht der Priester, sondern der Partner, die Partnerin. Und damit ist natürlich jeder Partner und jede Partnerin völlig überfordert. Von daher ist eigentlich das katholische Eheverständnis zu sagen, dass das eigentlich eine Beziehung zu dritt ist, wo nämlich der liebe Gott dabei ist, der auch aufpasst, dass es nicht überkocht oder unterkocht oder sonst was, eine sehr viel stabilere Eheform. Und das zeigt sich ja auch. Also, es gibt immer wieder Statistiken, die das dann belegen. Das finde ich eher ein bisschen witzig, dass man immer alles mit Statistik belegen muss. Da reicht eigentlich der vernünftige Menschenverstand.
Stichwort Kult haben Sie eben gebracht. Sie haben neben all Ihren Aktivitäten und Beschäftigungen Zeit gefunden, ein Buch zu schreiben, das sich Lebenslust nennt und den Untertitel trägt wieder die Diät-Sadisten, den Gesundheitswahn und den Fitnesskult. Dieses Buch ist sehr humorvoll geschrieben und sehr tiefsinnig und im Grunde genommen geht es fast auf der ersten Hälfte darum, dass die Leute die Gesundheitsreligion erfunden haben, also Gesundheitsreligion als Ersatz für die Altreligion.
Also ich glaube, bin nicht sicher, ob das Leute erfunden haben. Ich glaube, es ist einfach so ein Trend, der sich entwickelt hat. Ich glaube, die Leute glauben heute, jedenfalls in unseren Breitengraden, häufig nicht mehr an den lieben Gott, sondern an die Gesundheit. Und alles, was man früher für den lieben Gott tat, Fasten, Wallfahrten und so weiter, das tut man heute für die Gesundheit. Es gibt Menschen, die leben gar nicht mehr richtig, die leben nur noch vorbeugend. Also die leben von morgens bis abends nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot, muss man mal sagen. Das heißt, das ganze Leben wird in einem Übermaß von Aktivitäten, wie gesagt, Essensaktivitäten bzw. Nicht-Aktivitäten, also man isst nur noch Körner und irgendwelche Sachen, die angeblich zum ewigen Leben führen. Man rennt in Fitnessstudios und kasteit sich, also schlimmer als, was weiß ich, im Mittelalter die schlimmsten heretischen Büßerbewegungen, Geißlerbewegungen, die Geißeln durch Europa zogen. Das stellt man sich heute völlig verrückt vor. Aber das haben wir bei uns gut abgepackt im Fitnessstudio. Da machen die Leute Sachen mit sich. Offensichtlich, weil sie Angst vor dem Tod haben. Ich glaube, dass das dahinter steht. Und das ist ein uraltes religiöses Thema. Sodass ich wirklich glaube, dass Gesundheit, der Gesundheitsbegriff heute so religiös aufgeladen ist. Also Gesundheit ist das höchste Gut, was völliger Quatsch ist, was nie so war. dass die Menschen sich dadurch unglücklich machen. Also, und das Witzige ist dann, das Tragische eigentlich, um den Tod zu vermeiden, und darum geht das ja, nehmen sich die Leute das Leben. Das heißt, sie nehmen sich unwiederholbare Lebenszeit, sie im Fitnessstudio sonst wie, und liegen nachher auf dem Sterbebett, müssen eingestehen, es passiert jetzt das, was ich immer vermeiden wollte, aber jetzt passiert es. Hätte ich nicht vielleicht doch, werden sich manche fragen, mehr Zeit für Gespräche mit meiner Frau, mit meinen Kindern verbringen sollen, hätte ich nicht mal was für andere Menschen tun sollen, anstatt dauernd meinen Body zu steilen. Diese Fragen stellen sich dann. Und von daher finde ich, ist die Gesundheitsreligion nicht nur eine Realsatire, es ist alles ziemlich witzig und ziemlich albern zum Teil, sondern es ist natürlich auch tragisch, weil viele Menschen damit ihr Leben, ihr unwiederholbares Leben, verpassen und verschleudern.
Sie haben da so ein schönes Modell errechnet, dass im Grunde genommen der Mensch in der Woche 48 Stunden Lebenslust empfinden könnte. Davon gehen 20 Stunden Fernsehschauen weg, das bleiben also dann 28 Stunden. Und das sind weniger als 10%, die eigentlich überhaupt noch lustig im Leben sein können. Und dass man alleine von daher gesehen schon sich auf ganz andere Dinge konzentrieren sollte, schauen sollte, ob das, was gemeinhin als Lebenslust oder für Lebenslust gehalten wird, wirklich Lebenslust ist. Und ob nicht Dinge wie Leid, Normalität, Schmerzen auch einen besonderen Sinn haben. Und wenn man den erst erfasst, auch zu einer besonderen Form des Lebensgenießens und der Lebenslust führen können.
Also wenn man mal ein bisschen die Weisheit auch der Völker und auch die Weisheit der Philosophie, das ist ja eigentlich eine Weisheitslehre, mal berücksichtigt, dann muss man sagen, das Glück ist vermeidbar, aber das Leid ist unvermeidbar. Das Leid ist, wie der Philosoph Karl Jaspers mal gesagt hat, ein Grundexistenzial des Menschen. Das heißt, jeder Mensch wird an irgendeiner Stelle seines Lebens leiden und er wird mal behindert sein. Am Anfang des Lebens sind wir behindert, am Ende des Lebens sind wir behindert. Das heißt, die Grenzsituation menschlicher Existenz, auch Krankheit, Schmerzen, das ist überhaupt nicht vermeidbar. Sterben ist nicht vermeidbar. All diese Phasen werden von der Gesundheitsreligion in den Schatten gestellt. Also da wollen wir nicht drüber reden und das wollen wir dauernd vermeiden. Dauernd vermeiden. Und ich habe das dann mal zugegebenermaßen etwas ironisch zusammengerechnet, dass sozusagen, wenn man diese ganzen Zeiten, die Gesundheitsreligion für Defizitzeiten hält, abrechnet von der gesamten Lebenszeit, dann blieben nur noch 9,82% der Lebenszeit als lebenslustfähige Zone. Und in der Zeit muss man auch Steuererklärungen machen und sowas. Das heißt, Lebenskunst kann nur bedeuten, dass man auch in diesen über 90% Quellen des Glücks eines Lebens findet. Also Behinderung kann auch eine Fähigkeit sein, Krankheit kann eine Chance sein. Es ist zwar auch ein Leid, aber auch eine Chance. Schmerzen und Leiden können auch einen empfindsam machen für das Eigentliche im Leben. Und die Phase des Sterbens ist die wichtigste Phase in unserem Leben. Die Hospizbewegung hat das gut erkannt. Und das auch als eine wertvolle Zeit eines Lebens zu sehen, finde ich, das ist Voraussetzung für Lebenskunst.
Man wird natürlich durch die Medien vorgegaukelt, dass der Mensch schön, sexy und reich sein sollte. Und es gibt da genügend Mittel und Wege, das vielleicht irgendwie auch zu erreichen. Das wird dann zwar auch sehr exzessiv betrieben, bis hin zu Shows, wo an Gesichtern operiert wird und so lange herumgedoktert wird, bis der junge Teenager aussehen soll wie das Idol, was er natürlich nie erreichen wird. Aber den Menschen wird ja vorgegaukelt, dass es möglich ist, sie gesund zu machen, sie lange leben zu lassen, sie fast unsterblich zu machen. Und viele Ärzte machen da ja mit.
Also erstmal muss man sagen, schön, sexy und reich. Das Wichtige an einem Ziel, das man ökonomisch ausnutzen will, ist, dass es nicht erreicht werden kann. Also schön, sexy und reich, dieses Ziel kann nicht erreicht werden. Und das macht das große Geschäft. Wenn das nämlich erreichbar wäre, wäre das Geschäft ja vorbei. Das heißt, wenn man ein Ziel setzt, das niemals erreichbar ist, also ein Schönheitsideal, das dauernd variiert und angesichts der erfreulichen Tatsache, dass wir alle altern, muss der Schönheitschirurg dauernd immer wieder ran. Und die Leute sehen nachher aus wie die Mumien, können sich überhaupt nicht mehr bewegen und stehen lächelnd am Grab von Gleichaltrigen, weil sie das Lächeln nicht mehr aus ihrem Gesicht kriegen. Also das gibt ja ganz absurde Situationen. Wenn man unbedingt reich werden will, wird man es meistens nicht und geht pleite. Also all diese Dinge, diese Ziele sind ökonomisch interessant. Und da muss ich auch wieder sagen, also ich bin dagegen, die Medien da zu kritisieren. Jede Gesellschaft hat die Medien, die sie verdient. Die Leute schalten nur ein, in Amerika ist es ja besonders beeindruckend, wenn sie den Eindruck haben, das bringt mir irgendwas. Das heißt, es ist eine allgemeine gesellschaftliche Atmosphäre, die sicherlich von den Medien in einer Mediengesellschaft immer wieder etwas angeregt wird. Aber die Medien werden nichts machen, was die Gesellschaft absolut ablehnt, weil das verkauft sich dann auch nicht. Von daher versucht mein Buch, eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen. Wenn wir über diese Fragen nicht mal offen reden, wenn wir die Tabuisierung des Todes zum Beispiel, der Unvermeidlichkeit des Todes, nicht mal überwinden, wenn wir nicht mal über Gesundheit Scherze machen können, das ist ja total tabuisiert. Sie können heutzutage, jedenfalls in Deutschland, über alles Scherze machen. Über Jesus Christus kann man jeden Albern einen Scherz machen, aber bei der Gesundheit hört der Spaß auf und in meinem Buch fängt er da an. Also ich glaube, wir müssen dieses religiös verquaste Geschwätz über Gesundheit mal reduzieren. Gesundheit ist ein hohes Gut, aber nicht das höchste Gut. Und dann kann man erstens überhaupt mal wieder Gesundheitspolitik machen, weil Politik ist die Kunst des Abwägens. Ein höchstes Gut kann man gar nicht abwägen, da werden dann nur so schwülstige Allgemeinbemerkungen zugemacht. Und einschneidende Entscheidungen zu fällen, ist sozusagen politischer Selbstmord. Und das andere ist, dass die Zeiten, in denen man nicht gesund ist, möglicherweise das Salz des Lebens sind.
Nun wissen Sie ja selber als Arzt, dass man unter einem extremen Druck stehen kann, weil die Erwartungshaltungen groß sind. Wo sind die ethischen und moralischen Grenzen? Was kann man tun? Wo hört es auf? Was muss man unterlassen? Es gibt so viele Methoden heutzutage, vielleicht Leben zu ersticken und damit anderes Leben zu fördern.
Naja, also ich glaube, diese Gesundheitsreligion hat in der Tat auch gravierende ethische Gründe. Wenn nämlich der gesunde Mensch der eigentliche Mensch ist, dann ist der Kranke, der Behinderte, der nicht mehr Heilbare, wo man nichts mehr machen kann, ein Mensch zweiter oder dritter Klasse. Und ich glaube, dass diese Gesundheitsreligion inzwischen ihren eigenen Fundamentalismus entwickelt hat. Und der Fundamentalismus der Gesundheitsreligion, das ist, wenn man das bei uns nennt, die Ethik des Heilens. Also, wenn jemand heilt, hat man immer recht. Damals gab es die Debatte, es gibt es auch in Amerika, glaube ich, über die embryonalen Stammzellen, dass man sagte, dass man aus Embryonen, dass man einen Menschen am Beginn seiner Existenz dafür opfert, um einen anderen Menschen, einen Parkinson-Kranken, zu heilen. Ich bin auch Neurologe. Das ist wissenschaftlich sehr unwahrscheinlich. Das war damals aber ein guter Werbegag. Und wenn man mal davon ausgehen würde, das würde tatsächlich gelingen, einen Parkinson-Kranken über eine solche Technologie zu heilen, und man würde morgen im deutschen Fernsehen einen Film ausstrahlen, Patient vor der Behandlung sich nicht mehr bewegen können, im Bett liegen, Pflegefall, nach der Behandlung Tennis spielend. Das wäre das Ende der Debatte über embryonale Stammzellen in Deutschland. Wer heilt, hat recht. Dieser eigentlich sehr gute medizinische Grundsatz wird ethisch genommen in diesem Kontext, letztlich zynisch. Und ich glaube, dass damit das Menschenbild unserer westlichen Gesellschaften sich bereits gravierend verändert hat. Menschenbilder werden nicht verändert durch den Beschluss einer neuen Verfassung oder die Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen, die wird nie abgeschafft. Aber sie ist nicht mehr gültig. Eigentlich gilt nicht mehr die Würde jedes Menschen, sondern in unseren westlichen Gesellschaften ist der gesunde Mensch der eigentliche Mensch. Und alles, was man zur Gesundung tut, das ist positiv. Aber wie gesagt, jemand, der nicht mehr heilbar ist, der wird in bestimmten Ländern Europas, in Holland und Belgien, kann man den inzwischen, so schrecklich das klingt, entsorgen. Also Euthanasie nennt man das, guten Tod. Den kann man totspritzen. Das wird, man muss das mal so drastisch sagen, das wird von einer Kommission, da sitzen Vertreter verschiedener Fachrichtungen drin, beschlossen. Und dann bekommt er die Spritze. Ich habe letztlich neben einer Niederländerin beim Abendessen gesessen und dann klagte sie darüber, dass in Deutschland über diese Regelung so kritisch gesprochen wurde. Und dann sagte sie aber, es sei auch für sie etwas gewöhnungsbedürftig. Sie habe vor 3 Wochen einen Anruf einer guten Freundin bekommen. Die habe ihr gesagt, mein Mann stirbt übrigens nächsten Mittwoch und wird nächsten Samstag beerdigt. Ich wollte es dir nur schon mal sagen. Und das sei doch auch für sie gewöhnungsbedürftig. Und das ist ja nicht Science Fiction, dass wir jetzt über irgendwas reden, was irgendwann mal vielleicht droht. Sondern das passiert, während wir hier sitzen, ein paar tausend Kilometer weiter.
Aber was ich nicht verstehe ist, auf der einen Seite wollen wir alle alt werden und es ist möglich, älter und älter zu werden. Wenn wir das wissen, dann können wir im Grunde genommen nicht für die Euthanasie sein, denn das ist ja eine unglaubliche Bedrohung dann unseres Alters. Ja, warum machen die Menschen damit?
Da der Egoismus heute herrscht, denken die Leute natürlich auch nicht daran, dass sie selbst totgespritzt werden, sondern erstmal daran, dass man vielleicht andere, die Gesellschaft belasten, wie man das dann so sagt, nicht wahr? Und auch ihren eigenen Geldbeutel. Die Pflegeversicherung steigt, die Krankenkasse steigt und will ja nicht so viel ausgeben. Also ich glaube, man hat sich selbst dabei nicht unbedingt im Blick. Und da man den Tod ohnehin verdrängt und der Tod etwas ist, was anderen passiert und einem selbst ja nicht, ist das eigentlich, glaube ich, gar nicht so präsent.
Für Sie steht außer Frage, dass die Kunst der Ärzte begrenzt ist, dass wir wahrscheinlich nie unsterblich sein werden oder dass es jedenfalls auf dieser Erde keine Unsterblichkeit gibt und dass die Essenz eigentlich der Glaube an Gott ist, die Essenz des Lebens, der eigentliche Sinn. Sie haben ein Buch geschrieben, Der blockierte Riese, ein Bestseller auch. Da geht es um die Psychoanalyse der katholischen Kirche und dass die katholische Kirche nicht tot ist, wie McKinsey und Co. es prophezeien. Das versuchen Sie hier aufzuschlüsseln und aus dem blockierten Riesen einen entfesselten Riesen zu machen. Was ist das, was sind die Grundthesen in diesem Buch, ganz kurz?
Also ich glaube, dass die katholische Kirche insbesondere, darüber geht es ja in dem Buch, in der Öffentlichkeit so negativ wahrgenommen wird, weil wir Katholiken das zum Teil selbst produzieren. Das ist übrigens...
Was heißt das, dass wir das selbst produzieren?
Ja, ich glaube, dass wir dauernd über Defizite reden. Und das tun übrigens progressive Katholiken genauso wie konservative Katholiken, interessanterweise. Also man macht die Ursache der Kirchenkrise immer fest bei der anderen Fraktion. Also die Konservativen sagen, das liegt nur an den Progressiven, weil die alles über den Haufen geworfen haben und so weiter. Die Progressiven sagen, das liegt bei den Konservativen, weil die sich nicht bewegen. So, aber im Ergebnis kriegt die Öffentlichkeit über die Medien dauernd nur Negativbotschaften von dieser Kirche. Und das halte ich für sehr unsinnig. Ich bin 10 Jahre lang Chefarzt einer Suchtklinik gewesen, wo wir mit sehr modernen Methoden der Psychotherapie Alkoholikerfamilien geholfen haben. In Alkoholikerfamilien gibt es häufig Depressionen, Frustrationen, es gibt Spaltungen in der Familie. Die sind alle wahnsinnig bemüht, dem Alkoholiker zu helfen. Und wir haben heutzutage mit sehr modernen Methoden der Psychotherapie solchen Familien aus dieser Sackgasse heraushelfen können. Und ich habe mal analog Methoden, solche Methoden auf die Situation der katholischen Kirche angewandt, insbesondere amerikanische Methoden. Paul Watzlawick, eigentlich der bekannteste amerikanische Psychotherapeut, hat mir das Vorwort zu dem Buch geschrieben und dessen Methode habe ich so ein bisschen auf die Situation der katholischen Kirche angewandt. Oder auch die Milwaukee-Schule hier, Steve DeShazer, Kurzzeittherapie, wo man stärker an den Ressourcen der Patienten interessiert ist. Was kann der Patient? Was sind seine Fähigkeiten? Das interessiert. Dass der Patient Defizite hat, das weiß er selbst, deswegen kommt er ja. Und den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit darauf zu richten, das scheint mir wichtig. Und die Menschen in unserer Gesellschaft, ich glaube eben gar nicht, dass das... Sie haben eben mal angedeutet, in der Gesellschaft heutzutage wäre Gott gar nicht mehr so im Vordergrund. Ich glaube das nicht. Ich glaube, unsere Aufgabe als Christen ist, nicht die Schatten zu sehen, da gucken ja andere Leute hin, sondern wir müssen die Funken des Heiligen Geistes in unserer Gesellschaft sehen. Und die gibt es. Man muss nur genau hingucken. Und man muss viel mehr darüber reden. Man muss über die guten Dinge in der Kirche reden. Ich mache das sehr gerne, dass ich mit Konservativen und Progressiven zusammen, was weiß ich, dass ich einen Vortrag halte. Und sobald sie über wichtige Dinge reden, zum Beispiel über die Frage, wie kann man den Glauben an die nächste Generation weitergeben, wie kann man den Glauben an die Kinder weitergeben, und die Konservativen sagen was, dann hören die Progressiven mit solchen Ohren zu, weil sie haben auch Kinder und sie haben auch Sorge, dass ihre Kinder nicht mehr in die Kirche gehen und so. Und wenn die Progressiven eine gute Idee haben, wie sie ihren Kindern das Beten beibringen, dann hören die Konservativen zu. Also das sind aber wesentliche Fragen. Oder die Frage, wie kann ich als Christ im Alltag meinen Glauben leben? Wie kann ich regelmäßig beten? Das ist ja wohl mal nicht unwichtig. Nicht? Also wir schwätzen die ganze Zeit über alle möglichen Theoriedebatten. Aber wenn man nicht mehr betet, da kann man es ja auch vergessen. Die Frage, wie kann man das schaffen, ist keine konservative Frage, ist auch keine progressive Frage, sondern ist einfach eine wichtige Frage. Und je mehr wir über wichtige Fragen reden, glaube ich, desto eher merken Menschen außerhalb der Kirche, wie es heute viele gibt eben bei uns, was das Eigentliche ist und können auch frohe Botschaft wieder erleben und nicht dauernd dieses Jammergetöne, was nun wirklich mit froher Botschaft nichts zu tun hat.
Schade, wir sind am Ende unserer Sendung. Das macht Mut. Vielen Dank, Herr Dr. Lütz. Alles Gute.